Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der taz. Am Freitag hat sich im Bundestag ein denkwürdiger Showdown ereignet. Schwarz-Rot hatte sich auf 3 Personalien für das Bundesverfassungsgericht geeinigt. Und diese Abstimmung endete aber in einer Absage, eigentlich in einem Knall. Denn es gab in der Union ungefähr 40 Abgeordnete, die vorher signalisiert hatten, dass sie nicht für eine Kandidatin der SPD, nämlich Frauke Brosius-Gersdorf, stimmen würden. Grund wahrscheinlich eine zu liberale Haltung zum Paragraph 218. Die gesamte Abstimmung wurde dann abgeblasen. Die Regierung ist in der Krise. Wie es weitergeht, ist unklar im Moment. Die Frage ist, war das ein Versagen von Jens Spahn, dem Fraktionschef der Union? War es ein Kulturkampf von rechts und die Union hat sich treiben lassen? Oder beides? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Stefan Reinecke. Ich arbeite als Redakteur im Parlamentsbüro der taz, bin dort zuständig, vor allem für die SPD. Und bei mir sind heute
Anna Liemann, ich leite das Parlamentsbüro, bin zuständig für die SPD und das Kanzleramt.
Dina Riese, ich leite das Inlandsressort der taz.
Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin. Ich leite nix, aber bin für die Union zuständig und Merz und Spahn und so.
Ja, gut. Ist ja schön, dass ihr hier seid. Eine kleine Aufwärmrunde, möglichst kurze Antwort. Wer ist eigentlich, also dass es ein Debakel ist, das sehen, glaube ich, alle. Wer ist schuld, wer ist verantwortlich für dieses Scheitern von Schwarz-Rot in dieser Nominierungsfrage für das Bundesverfassungsgericht?
Ja, du hattest ja 2 Stichworte genannt, Spahn und Kulturkampf. Ich denke, beides ist zutreffend. Spahn hat versagt, als Fraktionschef die notwendigen Mehrheiten zu beschaffen. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassungsrichterin zu wählen. Also eigentlich sind da genügend Stimmen über den Durst vorhanden. Ich habe nochmal nachgezählt, 57 müssten es sein. Also eine höhere Zahl von Abweichlern wäre kein Problem gewesen, aber es waren dann eben doch zu viele. Und ja, Kulturkampf würde ich auf jeden Fall auch sehen. Also da hat sich eine von rechts getriebene Welle aufgebaut, vor der die Union letztendlich einknickte.
Ich mache es ganz kurz. Ich sehe das wie Anna. Ich würde, glaube ich, noch sagen, dass die Unionsfraktion nicht unbedingt vor dieser Welle eingeknickt ist, sondern Teile der Fraktion sind Teil dieser Welle.
Okay, dem kann ich mich jetzt auch anschließen, allem, was bisher gesagt ist. Ich würde noch hinzufügen, dass auch Friedrich Merz eine Schuld trifft, der immerhin Kanzler ist, sich selbst dafür ausgesprochen hat, die Frau zu wählen und auch die Fraktion dazu aufgefordert hat, aber sich offensichtlich am Ende auch nicht durchsetzen konnte.
Mhm. Lasst uns kurz, damit das ein bisschen durchsichtig wird, was passiert ist, das Rekonstruieren, diesen Ablauf nochmal. Es gibt im Bundestag sozusagen einen Richterwahlausschuss, da sind 12 Leute drin, da hat Union, SPD und Grün haben, glaube ich, da eine Zweidrittelmehrheit. Und Schwarz-Rot hatte sich auf diese 3 Namen verständigt und hat dann bei den Grünen und teilweise bei den Linken, also die SPD zumindest bei den Linken, weil die Union ja nicht mit den Linken redet, für diese 3 Personen geworben. Soweit alles okay. Und was ist dann schiefgelaufen?
Ja, vielleicht muss man noch früher anfangen. Also es gab Anfang Mai schon den Vorschlag, diese 3 Personen zu wählen, also Vorschlagsrecht für die die Verfassungsrichterin liegt ja abwechselnd bei Union, SPD und dann haben Grüne und FDP eigentlich auch noch einen Vorschlag. Und jetzt gab es eben 3 Nachbesetzungen und in der Konstellation, also um diese Ausgewogenheit des Bundesverfassungsgerichts zu garantieren, hatte eben die Union einen Vorschlag und die SPD 2 Vorschläge. Der eine Richter hätte schon im letzten Jahr gewählt werden müssen, ist dann quasi nochmal vom Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen und dann auch nominiert worden. Und die SPD hatte 2 Kandidatinnen, eben jene Frau Brosius-Gersdorf und dann noch eine andere, Frau Kaufhold. Und man hat sich Anfang Mai auf dieses Paket verständigt. Und Anfang Juli, also Ende Juni, Anfang Juli gab es dann eine Kampagne gegen Frau Brosius-Gersdorf, die immer mehr an Fahrt gewann. Erst wurden ihre Positionen zum AfD-Verbotsverfahren versucht zu skandalisieren. Als das nicht zog, ist man eben auf das Thema Abtreibung gekommen und das hat dann wirklich gezündet. Und trotzdem hat sich der Richterwahlausschuss, also die 12 Personen, die da drin sind, mit 2 Drittel Mehrheit noch vergangene Woche Montag darauf verständigt, dass man diese drei Personen so zur Wahl vorschlägt. Und dann haben sich sozusagen, also Spahn hat dafür geworben, weil es eben auch mit der SPD so vereinbart war. Auch Merz hat sich im Bundestag nochmal ob die Frage, ob er es mit seinem Gewissen vereinbaren könnte, hinter gesagt, ja, das könne er. Aber beide haben es eben nicht vermocht, ihre Fraktionen hinter sich zu versammeln. Und am Freitag war dann sozusagen dieses Unternehmen Richterwahl, wurde dann quasi mit einer Notlandung beendet. Es wäre so, also eigentlich drohte ein völliger Absturz. Also man hat es mit einer Notlandung versucht zu beenden. Und dann ist das quasi, ja, haben sich die beiden Fraktionen darauf verständigt, das erstmal von der Tagesordnung abzusetzen.
Sabine, ist das denn jetzt ein handwerklicher Fehler von Jens Spahn gewesen, dass der einfach nicht begriffen hat, was, wie verhetzbar diese Personalie ist von Brosius Gersdorf? Hat er das einfach nicht gesehen? Hat er ein doppeltes Spiel gespielt? Also, dass er gewissermaßen, Dina, hast du vorhin gesagt, du sagst, es ist Teile der Unionsfraktion sind Teil von dieser Kampagne. Nicht Adressat, sondern Teil von dieser Kampagne. Also wie sieht es aus? Ist das ein handwerklicher Fehler oder gab es da so eine doppelte Agenda von Spahn?
Also das ist natürlich letztendlich schwer zu sagen, weil man nicht in den Kopf von Jens Spahn schauen kann. Aber ich würde sagen, dass es tatsächlich ein handwerklicher Fehler war. Jens Spahn ist natürlich irgendwie letztendlich Teil von so einer rechten CDU. Das stimmt natürlich. Aber der ist durch dieses ganze Ding so beschädigt und es wäre auch absehbar für ihn gewesen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er das willentlich gemacht hat. Ich habe eher das Gefühl, ich meine, ich muss sagen, ich war letzte Woche in Urlaub, habe das sozusagen irgendwie eher aus der Ferne beobachtet und natürlich auch viel gelesen und dann mit Leuten gesprochen im Nachhinein. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass der das brutal unterschätzt hat. Also der war natürlich auch die ganze Zeit mit seiner Maskenverteidigung beschäftigt, muss man sagen. Vielleicht auch hatte er zu sehr das eigene Schicksal im Kopf. Und das war ja so eine Welle, die sich so langsam aufgebaut hat. Und wahrscheinlich hat er den Zeitpunkt verpasst, wo er hätte kapieren müssen, ey, hier wird's jetzt gefährlich. Die müssen ja am Donnerstagabend noch im Grunde davon in einem gemeinsamen Gespräch irgendwie, wo auch Ministerpräsidenten und so von der Union dabei waren, davon ausgegangen sein, wir ziehen das durch und wir kriegen das auch durch. Und da war eigentlich schon klar, dass das so nicht sein wird.
Also du sagst, es ist eine völlige Fehleinschätzung gewesen, der... Die sind unter die Lawine gekommen.
Ja, ich glaube schon. Es stimmt natürlich trotzdem, was Dina sagt, dass Teil der Fraktion Teil dieser Welle ist. Also weil es haben sich ja auch zum Teil Leute öffentlich dazu bekannt, dass sie das verhindern wollen. Das ist jetzt der allerkleinste Teil. Man munkelt halt über die restlichen Leute, die es sein könnten. Aber du hast am Anfang gesagt 40. Es gibt auch Leute, die sagen, es waren 50 bis 60. Dann gab es irgendwie die Gespräche, also die sogenannten Beichtstuhlgespräche in der Fraktion, wo die dann beatmet werden und zu sagen, gesagt wurde, hier, das könnt ihr nicht machen und ihr müsst dafür stehen, wir müssen das durchkriegen, die Koalition steht auf dem Spiel und so weiter und so fort. Aber trotzdem war es am Ende so, dass es absehbar war, dass sie diese Mehrheit nicht kriegt.
Bevor wir jetzt auf diese Aspekte der Kampagne kommen und auf die inhaltlichen Vorwürfe, die es gab gegen diese SPD-Kandidatin, möchte ich noch hinweisen auf Robert Seekmüller. Robert Seekmüller war eigentlich von der Union für einen vakanten Posten, nämlich den jetzt Günther Spinner haben soll, vorgeschlagen. Merz hatte sich sehr für ihn erwärmt und dann gab es aber im Vorfeld Einsprüche von Seiten der Grünen, die die Haltung von Seekmüller zur Migration nicht gut fanden. Also das ist im Grunde ein sehr normaler Prozess, weil man ja eine Zweidrittelmehrheit braucht im Bundestag, dass also politische Irritationen, also alle müssen im Grunde genommen ein bisschen so einen Konsens finden. Also der Vorgang an sich, dass es inhaltliche Kritik an jemand gibt und der dann aus dem Rennen genommen wird, das ist so ungewöhnlich nicht.
Aber das Verfahren ist ein völlig anderes gewesen. Also der... Der Seekmüller ist von Merz vorgeschlagen oder von der Union vorgeschlagen worden und Merz war sehr dafür, das stimmt. Und die Grünen haben aber zu einem viel früheren Zeitpunkt ihre Kritik oder ihre Zweifel an diesem Kandidaten. Und die Grünen werden ja nur mal für die Zweidrittelmehrheit gebraucht. Und der Seekmüller ist vom Bundesverwaltungsgericht und hat damals 2018, als es diesen Riesenstreit in der Union gab, um dieses Migrationspaket von Horst Seehofer, der damals noch Innenminister war und die Zurückweisung an der Grenze durchsetzen wollte, ist der Seegmeier dem Seehofer beigesprungen inhaltlich. Und das ist natürlich was, was die Grünen nicht gutiert haben. Es war aber, der ist halt gar nicht erst vom Richterwahlausschuss beschlossen worden. Der Skandal an dieser Sache ist ja, dass es diese Zweidrittelmehrheit im Richterwahlausschuss gab. Die klare Zusage der Union, das ist das Paket, für das wir stehen, das ziehen wir hier jetzt gemeinsam durch und dann kippt die Union. Ja. Das ist das
insofern Brutale. Insofern ist es auch eigentlich unzutreffend, von der SPD-Kandidatin zu sprechen, weil tatsächlich ist Frau Kubusius-Gersdorf mittlerweile die Kandidatin des Bundestags gewesen.
Ja, richtig. Also sozusagen, das war die SPD hat sich für sie stark gemacht und ich glaube, Spinner war vom Bundesverfassungsgericht selbst vorgeschlagen worden, aber unterstützt von der Union. Also ein bisschen so war die Anordnung. Aber es ist völlig richtig ich denke, das muss man nochmal betonen. Also, dass es Konsenskandidaten gibt bei der Zweidrittelmehrheit, ist nicht ungewöhnlich. Aber das Ungewöhnliche ist diese Eskalation und diese Anmutung von Kulturkampf. Dina, warum bist du denn der Ansicht, dass es sich hier um eine Kampagne handelt?
Da muss man vielleicht nochmal einmal auf die Kritik oder was heißt auf die Kritik, ja, auf diese Kampagne, auf den Inhalt schauen und an was sich das eigentlich aufhängt. Es gibt ja verschiedene Punkte und der jetzt so massiv gespielt wurde, ist die Tatsache, dass Frau Kubusius-Gersdorf in der letzten Legislatur in der von der Regierung eingesetzten Kommission saß, die sich angucken sollte, ob Schwangerschaftsabbrüche auch anders als im Strafrecht geregelt werden können. Denn in Deutschland sind Schwangerschaftsabbrüche ja immer noch verboten und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Und diese Kommission ist zu dem Ergebnis gekommen und da hat Frau Kubusius-Gersdorf sich eben den Verfassungsteil angeschaut, dass Schwangerschaftsabbrüche, also dass dieses Fundamentalverbot eigentlich verfassungsmäßig nicht haltbar ist und dass Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 12 Wochen straffrei sein sollten. Jetzt ist in dieser Kampagne ihr ja vorgeworfen worden, sie würde Abbrüche bis quasi kurz vor der Geburt legalisieren wollen, was überhaupt nicht stimmt. Also sie hat immer sehr klar gesagt, Spätabbrüche sollten weiterhin rechtswidrig bleiben. In den ersten 12 Wochen sollte es legal und straffrei sein. Und in allem dazwischen hätte der Gesetzgeber Spielräume, die er in die oder jene Richtung auslegen könnte. Und wenn man sich das anhört, dann ist das natürlich alles andere irgendwie als eine linksradikalen Aktivistenposition, sondern es ist so ein bisschen so ein Minimalkonsens eigentlich und auch wenn man sich europäisches Abtreibungsrecht anguckt, eher so der Normalfall, da ist Deutschland ja sehr konservativ. Das muss man jetzt vielleicht, glaube ich, einmal nochmal ganz kurz gesagt haben zum Inhalt, um dann zu sagen, dass es quasi ja in so, es ging in rechten Medien los, dass sie so als die Richterin des Grauens auf Neos oder so betitelt wurde und dann sind so ganz typische, gängige, bekannte Player aus so einer fundamentalistischen Abtreibungsgegner-Szene eingestiegen, haben Briefkampagnen, E-Mail-Kampagnen gestartet an Bundestagsabgeordnete. Da wurden Adresslisten verteilt, wie man die Leute erreicht. Da wurde der Inhalt dieser Mails vorgeschlagen, was man den Abgeordneten schreiben kann, um die Wahl dieser Frau zu verhindern. Und das sind Gruppen, die sind total gut vernetzt, national, international, in die Unionsfraktion. Da gibt es solche Gruppen wie die Christdemokraten für das Leben. Die sind sozusagen nicht offiziell Union, sind aber sehr gut vernetzt. Da sind Bundestags- und Landtagsabgeordnete auch Mitglieder und eben auch die ganz zentralen Player aus dieser Abtreibungsgegner-Szene. Und das hat sozusagen ein Volumen erreicht, das sich auch immer gegenseitig weiter hoch katapultiert hat, dass plötzlich, und die AfD spielt da auch eine sehr zentrale Rolle. Also Beatrix von Storch ist auch langjähriges Szenemitglied sozusagen und hat das ja auch im Bundestag, ihr habt es vorhin schon angesprochen, ist sie Merz sehr direkt angegangen und hat ihn gefragt, ob er denn diese Frau mit seinem Gewissen vereinbaren könne. Er hat gesagt ja und seitdem verbreitet die AfD, Merz würde gerne Abtreibungen bis kurz vor der Geburt legalisieren. Und dieses Thema ist halt eins, das wahnsinnig doll emotionalisiert. Viel mehr als zum Beispiel diese Frage nach einem AfD-Verbotsverfahren.
Man muss tatsächlich auch sagen, dass Merz da in dieser, das war ja am Mittwoch in der Debatte im Bundestag, auch einen echten Fehler gemacht hat.
Das war die Befragung.
Das war die Befragung, genau. Und Beatrice von Storch von der AfD hat eben das gesagt, was du gerade gesagt hast und hat gesagt irgendwie, ja, die ist doch dafür quasi Abtreibung bis zum Ende.
Würde erst ab der Geburt.
Erst ab der Geburt, genau, das war die Formulierung. Und Merz ist die dann zwar angegangen, hat aber nicht gesagt, dass das nicht stimmt, ne? Sondern hat dann nur ja gesagt, also hat einen Angriff auf von Storch geritten und hat dann am Ende aber gesagt, ja, ich unterstütze die. Und das war natürlich auch eine Vorlage dafür, das zusammenzuschneiden, was wahnsinnige Wellen geschnitten und auch in der Union, wie ich jetzt gehört habe, irgendwie auch dafür gesorgt hat, dass so großes Kopfschütteln, ja.
Also noch ein handwerklicher Fehler. Diesmal nicht von Spahn, sondern von Merz durch eine ungeschickte Formulierung. Wobei diese suggestive Art und Weise der AfD, das zu schneiden und Social Media mäßig zu verbreiten, also das kann man Merz jetzt wiederum, glaube ich, nicht vorwerfen. In dem Fall. Also es handelt sich um eine orchestrierte Kampagne. Sabine, wie siehst du das denn? Sind das sozusagen Unionsabgeordnete, die sich unter dem Eindruck von diesen Mails und diesem öffentlichen Meinungsbild AfD, ist ja eine Strategie der AfD, die Union zu spalten an solchen Punkten, oder handelt es sich doch vielleicht, gibt es noch einen anderen Aspekt, den man auch bedenken muss, dass diese Würde des Lebens, die Würde des Menschen, das ist ja ein zentraler Punkt für die Union. Und man muss, glaube ich, schon ein bisschen unterscheiden zwischen diesen militanten Lebensschützern, die ein ganz ideologisches Programm haben, und Christdemokraten, die da irgendwie Bedenklichkeiten haben. Und schwer kritisiert wurde ja der Satz, auch missverstanden wurde der Satz von Brosius Gersdorf, Zitat, für eine Entkopplung von Menschenwürde und Lebensschutz und die Geltung Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, also Würde des Menschen, erst für den Menschen ab Geburt sprechen Gründe. Das war, glaube ich, der Satz, auf den die sich gestürzt haben, auch diese Kampagne, um polemisch darzulegen, eben diese Geschichte, sie wäre sozusagen für eine totale Freigabe von Abtreibung. Aber spielt diese Würde-Diskussion, was spielt das für eine Rolle für die
Union? Das spielt natürlich eine Rolle. Also ich glaube, dass es eine Mixtur aus all dem ist, was du gesagt hast. Und dazu kommt vielleicht auch noch, dass es auch Unmut gegen Merz und Spahn gibt und man denen vielleicht auch einen mitgeben wollte, hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, weil Merz so viele Zugeständnisse gemacht hat an die SPD aus Sicht der Union und so viel gemacht hat, was man im Wahlkampf doch ganz anders versprochen hat und so weiter. Aber ich glaube, dass es in der Union beides gibt und natürlich noch viel mehr, also auch in der Fraktion. Es gibt die Leute, die das auch ideologisch sehen. Also und
ist das ungefähr, kannst du ungefähr, oder Dina, weißt du das vielleicht, wie sind da die Mehrheitsverhältnisse bei diesen 200 Unionsabgeordneten?
206 oder 8 sind es insgesamt. Sind,
ja, ein bisschen mehr.
Nee, also wie viele, das kann ich nicht genau sagen. Es sind auch so viele neue da jetzt, dass ich, die ich noch gar nicht so ganz richtig im Blick habe, ehrlich gesagt. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ein Teil das so ideologisch wirklich sieht. Und dann gibt es eben die, für die das wirklich ein Gewissensthema ist. Mhm. Also die total triggerbar sind, sobald es um Abtreibung geht. Aber gleichzeitig ist ja, das ist eine Position, die auch noch völlig falsch dargestellt worden ist, dieser Frau. Und dass es überhaupt so weit kommt, dass irgendwie sozusagen an dieser einen Aussage sich so viel aufgehangen hat. Im Grunde ist ja die Idee des Bundesverfassungsgerichts, dass das eine gesellschaftliche Breite und eine politische Breite durchaus auch abdecken soll. Deshalb gibt es ja auch diese Vorschlagsrechte und so. Mhm. Und dass die Leute dann aber, wenn sie da sitzen, quasi sind sie ja in diesem Rechtsrahmen, ich sage jetzt mal gefangen, so meine ich das. Ich meine das gar nicht negativ, aber dann geht es um Rechtsauslegung und Abwägung und so weiter. Und da wurde in dieser ganzen Debatte auch munter politische Äußerungen, die sie mal gemacht hat, nebenbei und juristische Aussagen miteinander vermengt. Und dann kam noch dieser unsägliche Plagiatsvorwurf, der ja absolut nicht haltbar ist und wo Spahn dann noch einen Wahnsinnsfehler gemacht hat, würde ich sagen, also natürlich aus Verzweiflung, weil er einen Ausweg brauchte und irgendwie einen Grund brauchte, um das Ding von der Tagesordnung zu nehmen, zu sagen, die müssen über jeden Zweifel erhaben sein und es gibt doch jetzt hier Zweifel an dieser Frau. Und das war natürlich totaler Bullshit, kann man einfach nur sagen.
Also das war, muss man noch mal kurz erzählen, vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gab seit Donnerstagnachmittag, glaube ich, schon über X von Stefan Weber, dieser sogenannte Plagiatsjäger, irgendwelche Beschuldigungen gegen Brosius Gersdorf. Und Freitag früh haben dann Spahn und Merz so argumentiert. Und 2-3 Stunden später stellte sich aber raus, dass Weber dann sagte, nein, also von Plagiatsvorwürfen wäre eigentlich gar nicht die Rede. Also ich weiß nicht, viel peinlicher kann man ja sowas eigentlich nicht mehr gestalten, oder?
Ja.
Die Frage ist deswegen nicht so trivial, weil wie geht es eigentlich mit Spahn weiter? Also ich meine, das war ja wirklich ein wie viel kann man in so einer Sache falsch machen? Ich glaube, da hat Spahn gewissermaßen 100% erreicht. Wie seht ihr das? Ist der haltbar? Ist der auf Abruf?
Friedrich Merz hat sich ja gestern hinter ihn gestellt. Oder am Sonntag, im Sommerinterview hat er sich hinter ihn gestellt, hat gesagt, ja, absolut, der ist der richtige Mann. Aber natürlich ist unstrittig, dass er angeschlagen ist. Das sieht eigentlich auch jeder in der Union so, dass das, also selbst die Bild-Zeitung hat Spahn verprügelt und sie sind sozusagen sonst
immer
Best Buddy.
Und gesagt, dass das schäbig war, ja. mit der Frau umgegangen wurde.
Ja, das und natürlich ist er auch, also er hat einen Fehler gemacht, das ist klar. Und er ist natürlich auch durch diese Maskengeschichte angeschlagen, obwohl er das natürlich selbst nicht sieht. Möglicherweise hängt auch beides miteinander zusammen, dass er durch seine Verteidigung in der Sache, wie hat er als Gesundheitsminister Masken beschafft, zu teuer und zu nah am eigenen Klientel, dass er so beschäftigt war, sich gegen diese Vorwürfe zu wehren, dass er möglicherweise so ein bisschen den Blick für seine eigene Fraktion verloren hat. Und dann ist ihm quasi der zweite große Fehler unterlaufen. Und ich würde sagen, er steht jetzt zumindest unter Beobachtung.
Ja, und ich meine, er hat Glück, dass also wenn Merz jetzt sagen würde, das geht nicht mehr mit Spahn, dann wird Merz natürlich im Zentrum der Kritik stehen, weil er sozusagen der andere ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass sich niemals so richtig aufdrängt, der diese Position übernehmen könnte. Weil werden zwei Kandidaten genannt. Carsten Linnemann, Generalsekretär der Partei, der ist da eigentlich, den braucht man da. Und Thorsten Frey, Chef des Bundeskanzleramts, der macht da vielleicht zwar auch nicht so eine richtig gute Figur, aber den da jetzt wegzunehmen, wäre natürlich auch ein totales Debakel. Und von den Vizes in der Fraktion ist eben einer, also die beiden, die bekannt sind, sind einerseits Linnemann, den habe ich ja gerade schon ausgeschlossen, und Norbert Röttgen, das ist der andere, der ein bisschen Prominenz hat, der ist aber, da sagen alle, der arbeitet ja sowieso nur auf eigene Karte und der würde niemals Fraktionschef werden. Also das ist so eine Gemengelage, aber ja, er ist echt angeschlagen.
Es gab ja interessanterweise auch noch am Freitag, glaube ich, eine Meinungsäußerung von dem weiteren Fraktionsvize von der CSU, der gesagt hat, also er würde gar nicht verstehen, diese Kritik an Frau Borsius-Gersdorf. Das kam auch noch hinzu. Also das machte ja auch nicht irgendwie einen abgestimmten...
Alexander Hoffmann, meinst du?
Alexander ja. Hoffmann. Ja. Das machte ja auch keinen, das machte ja eher einen chaotischen Eindruck.
Das war aber, das ist total interessant, dass irgendwie, also zumindest wenn man die Berliner CSU anguckt, die eigentlich die, in dem Fall, die soliden waren. Ne? Eigentlich denkt man ja immer, die CSU sind die völlig aus dem Ruder laufen. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass sowohl der neue Landesgrummchef Alexander Hoffmann, den du ja gerade meintest, und auch Alexander Dobrindt, jetzt Innenminister, beide irgendwie sozusagen gesagt haben, nein, das geht schon alles klar mit der Frau. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass Dobrindt einfach, der weiß, wie der Hase läuft. Ne? Der ist lange dabei, der weiß, was es bedeutet, wenn man zu so einem Zeitpunkt aus so einer Vereinbarung in der Koalition aussteigt. Und deshalb war das, die hätten das durchgezogen.
Im Gegensatz zu Markus Söder, der SPD ja nahelegt, sie mögen die Kandidatin jetzt zurückziehen, es liege kein Segen auf ihr. Und die SPD wiederum hat ja klargestellt, sie stehen geschlossen hinter Borsius-Gersdorf.
Ja, Frau jetzt bringt ja auch noch Gott ins Spiel bei der Wahl der Verfassungsrichter.
Zum Glück haben wir eine Trennung zwischen Religion und Justiz. Ja. Genau, und also ob sie hat sich ja jetzt auch selber zu Wort geäußert zu den Vorwürfen, den Umgang mit ihr massiv kritisiert, auch die Falschdarstellungen, sich aber explizit nicht dazu geäußert, ob oder ob nicht sie noch zur Verfügung steht. Das
und es gibt ja jetzt auch prominente Unterstützung für sie, also nicht nur die SPD hat sich hinter sie gestellt, es gibt einen Brief von über 300 Rechtswissenschaftlern, die sie als hoch angesehene Staatsrechtslehrerin gelobt haben und dass diese Verurteilung von ihr beziehungsweise die Äußerungen, die darauf abzielen, ihre Position zur Abtreibung zu verurteilen, also als radikal von Unkenntnis rechtswissenschaftlicher Diskussion brandmarken und die Forderung nach einem Rückzug von Frau Borsius-Gersdorf auch als Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit werten. Also da formiert sich doch in der Gesellschaft mittlerweile Widerstand gegen diese Kampagne. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, also was der Union ja am liebsten wäre, Frau Borsius-Gersdorf zieht zurück und dann kommt eine neue Kandidatin und man einigt sich, also dieser gesichtswahrende, für die Union gesichtswahrende Ausweg, den sehe ich derzeit ehrlich gesagt nicht.
Und ich würde gerne nochmal so einen Schlenker zurückmachen zu dieser Kampagne, weil die, glaube ich, auch über den konkreten Fall hinaus total relevant ist. Ne? Also weil sie sagen, es geht um dieses, also im Vordergrund um dieses Thema Schwangerschaftsabbruch, weil das eins ist, das wahnsinnig kampagnenfähig ist. So, da gibt es eine diskursive Polarisierung, die ehrlich gesagt mit den Tatsachen on the ground wenig zu tun hat. Es gibt repräsentative Befragungen, dass 80% der Menschen in Deutschland eine Legalisierung von frühen Schwangerschaftsabbrüchen, also in den ersten 12 Wochen, befürworten. Sogar 65% der KatholikInnen. Also sozusagen dieser Kulturkampf, den die KulturkämpferInnen anführen, den gibt es in der Gesellschaft so gar nicht so sehr. Der Soziologe Andreas Kemper, mit dem ich schon vor der Abstimmung am Freitag über diese Kampagne gesprochen habe, der hat gesagt, auch mit diesen E-Mail-Kampagnen und so, da soll so ein Eindruck einer Graswurzelbewegung entstehen und in Wahrheit sei es Kunstrasen, wenn man genau hinschaut. Und es ist aber total wichtig, weil es da auch, da geht es um ganz grundsätzliche Fragen von am Ende des Tages sozusagen gesellschaftlichem Rechtsruck und ob und wie die Union in der Lage ist, da eine Brandmauer zu sein, zur AfD, aber auch zum größeren Rechtsruck oder nicht. Und dafür muss man sich wirklich nochmal angucken, wie diese Leute zusammengesetzt sind. Ja, das ist, wie gesagt, das ist so ein Netzwerk aus christlichen FundamentalistInnen, aber total weit offen nach ganz rechts. Die AfD ist ja jetzt auch nicht zufällig, auch sozusagen hat im Wahlprogramm stehen Willkommenskultur für Kinder und meint damit ganz explizit deutsche Kinder, weiße Kinder. Und die Autorin Lea Suse-Michel hat das mal sehr schön gesagt. Die hat gesagt, dass FeministInnen den Bogen überspannen, darauf können sich Männer unterschiedlichster Lager und Milieus einigen. Also sozusagen dieser Art von Kulturkampf ist so ein wahnsinniges Brückenthema, Brückenscharnier in alle möglichen Richtungen, wo sich sozusagen die konservative Mitte und der ganz rechte Rand treffen und einigen. Und am Ende geht es immer um mehr als um Schwangerschaftsabbrüche.
Und ich finde, das war jetzt ein total gutes Beispiel dafür oder ein erschreckendes Beispiel dafür, wie wenig die Union eine Strategie hat, mit genau dieser Entwicklung umzugehen. Also die haben sich ja quasi erst doch treiben lassen, würde ich mal sagen, von dieser Kampagne, auch wenn es stimmt, dass ein Teil das mitbetrieben hat, sich so hingegeben, die dann unterstützt, geduldet, ich weiß auch nicht. Und am Ende haben sie sie angeführt und dieses Plagiatsnummer da oben drauf gesetzt. Also es war wirklich erschreckend. Also wenn man sich das anguckt unter dieser Perspektive, wenn man ihnen mal glaubt, sie wollen nicht mit der AfD, dann haben sie alles falsch gemacht, was man irgendwie falsch machen kann. Und das ist voll in diese Falle getappt des Kulturkampfes. Sie haben die Mitte preisgegeben irgendwie. Sie haben im Grunde das ausgeführt, was die radikale Rechte wollte. Mhm. Und das ist wirklich ein totales Debakel.
Und sie haben auch massiv sozusagen das Vertrauen ins Bundesverfassungsgericht beschädigt, was für so eine Demokratie und eine Gewaltenteilung ja auch elementar ist. Ja, und wenn wir jetzt eine Diskussion darüber führen, ob das da quasi politische Justiz ist am Bundesverfassungsgericht, also da müssen wir nur mal irgendwie in andere Länder gucken, Polen, Ungarn, USA. Sozusagen von ganz rechts und Autokraten ist so der Angriff auf die unabhängige Justiz und den Einfluss der unabhängigen Justiz als Korrektiv ist sozusagen 1:1 aus dem Playbook der Rechten.
Ja, und das hat ja auch schon geklappt, ne? Ja. Also in Polen hat die rechtskonservative Organisation Ordo Juris quasi ihren Vorsitzenden als ersten Vorsitzenden des Verfassungsgerichts am obersten Gerichtshof etabliert. In den USA wurde am Supreme Court mit Hilfe rechter Thinktanks quasi das Recht auf Abtreibung gekippt. Übrigens gut nachzulesen und wirklich schön recherchiert ist das heute auch in der Taz. Also wenn man nochmal nachvollziehen will, dann kann man den Artikel von Patricia Hecht lesen, wie diese Kampagne lief, von wem sie orchestriert wurde und wer hinter diesen Organisationen steht, diesen Plattformen, die quasi diese Petitionen aufgesetzt haben, die Mails verschickt haben. Es ist alles sehr gut zusammengefasst. Also wer jetzt von Verschwörungstheorie raunt, nein, das ist eine organisierte antifeministische Szene mit sehr viel Geld im Rücken.
Und ja, antidemokratisch.
Ja, und dann hast du gleichzeitig die Medien, die das aufgreifen. Ne? Also von so einer Organisation wie Newst, von dem ehemaligen Bildchef Julian Reichelt, über Zeitungen wie Cicero oder der Fokus, Jan Fleischauer hat im Fokus auch irgendwie von, die wäre, würde jedes Klischee einer Aktivistin erfüllen, Neue Züricher Zeitung und so. Also dieses ganze Spektrum bis dann irgendwie zur Welt. Robin Alexander, dem würde ich jetzt so einen Aktionismus nicht unterstellen, das ist ein guter Journalist, aber der ist eben
Katholik.
Ja, genau, der ist eben auch, was Abtreibung angeht, irgendwie sieht er das und hat, also die Welt hat da dann auch mitgespielt.
Mhm. Das Schönste an dem Fleischauer-Argument war, fand ich, dass er sich so an ihrem Doppelnamen aufgehangen hat, dass das auch so linkes Klischee erfülle. Annegret Kramp-Karrenbauer und Elisabeth Winkelmeier-Becker lassen grüßen.
Ja, das wird ja dann immer absurder. Ja. Das ist.
Aber vielleicht muss man noch eine Sache sagen, irgendwie, dass Brosius Gersdorf, ja, sie hat diese Äußerung gemacht und war in dieser Kommission und so weiter, aber die ist ja irgendwie in anderen Positionen weit davon entfernt, eine Linke zu sein.
Genau, das sollten wir noch skizzieren, um wen es sich hier eigentlich handelt. Das ist ja ein Name, der breiteren Öffentlichkeit erst seit sehr kurzer Zeit bekannt ist. Und sie wurde ja gewürdet als Linksradikale, linke Aktivistin etc. pp. Wenn man sich ein bisschen anguckt, was sie für politische Positionen vertritt, dann ist mein Eindruck, widersprecht mir, dass sie gesellschaftspolitisch linksliberal ist, aber auch eine starke Neigung zu wirtschaftsliberalen Positionen hat, die man eher bei der FDP sonst findet oder bei der Union zum Beispiel. Bürgergeld ist sie durchaus für scharfe Restriktionen oder Rente mit 63 hält sie für nicht generationengerecht. Also das ist ja, da ist ja eher so eine Position, die, was weiß ich, bei Carsten Linnemann beheimatet ist sonst. Also dieses Zerrbild ist schon extrem gewesen in diesem Fall. Also das war schon Fake News eigentlich, oder? Wie seht ihr das?
Naja,
oder was ist das für eine, was ist das für eine Person? Was, wie beurteilt ihr ihr also, politisches
wenn man,
Bild?
Also wenn man sie, also wir haben uns bei unserem Rechtskorrespondenten Christian Rath erkundigt, wer ist das eigentlich? Also wie ist sie als Richterin, also an den, also der breiteren Öffentlichkeit war sie
als Juristin, ne? Dieser Professorin,
Staatsrechtlerin ist ja an der Uni Potsdam lehrt sie und er sagte, sie ist eine Frau, die sehr breit aufgestellt ist, sehr gut im Stoff ist, fachlich angesehen und sie beschäftigt sich immer, also was sie macht, ist sozusagen zu verschiedenen Themen abwägen, wie sind denn eigentlich, wie ist die verfassungsrechtliche Position dazu, wie sind die Spielräume und dann kommt sie natürlich zu Schlussfolgerungen, die in dem einen Bereich, also Stichwort Abtreibung, eher in den Linken gefallen. Dina hat es ja erläutert. In anderen Positionen widerspricht sie sogar direkt dem, was die SPD da vorstellt. Also du hast ja gesagt, also Abschaffung der Rente mit 63, mehr stärkere Generationengerechtigkeit in den Sozialversicherungssystem, Beibehaltung der Rente mit 67 und so weiter. Also das sind Positionen, wo sie, die eigentlich sehr gut zur Union passen würden. Insofern ist es eigentlich unverständlich, dass die Union sich so einseitig auf dieses Thema Abtreibung fokussiert, zumal, man muss das mal sagen, sie ist ja für den zweiten Senat vorgeschlagen, der ist normalerweise zuständig für Fragen der Staatsorganisation. Und der erste Senat ist eben Fragen der Menschenrechte und so weiter. Also das Thema Abtreibung liege normalerweise gar nicht beim zweiten Senat.
Grundrechte, ja.
Ja, ganz interessant finde ich auch, dass die, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt erst gelesen im Zuge der Beschäftigung mit ihr, weil ich kannte sie vorher ehrlich gesagt auch nicht, aber dass sie die Nancy Faeser, also die ehemalige Innenministerin der SPD, frontal angegangen ist, als die rechtsextreme Zeitschrift Kompakt verboten hat und gesagt hat, dass das nicht gehen würde, dass die Pressefreiheit viel zu hoch wäre. Und ich meine, man muss ja sagen, ja, sie hat recht behalten. Das Bundesverfassungsgericht hat das gekippt.
Ne? War sie auch auf einer Linie mit der Taz.
Mhm. Ihr wird ja auch vorgehalten aus diesen Kreisen, sie sei für ein AfD-Verbot. Das ist ja sozusagen die nächste Verzerrung. Sie ist ja nicht für ein AfD-Verbot, sondern für ein AfD-Verbotsprüfungsverfahren, wenn denn genug Material vorläge, was ja genau das ist, was die Rechtslage hergibt, dass man prüfen kann, was dabei rauskommt, etwas anderes. Dieses Prüfverfahren wiederum läge ja bei dem Senat, an den sie dann käme. Mhm. Und da schließt sich, finde ich, so ein bisschen der Kreis, ne, zu dem, was wir auch vorhin gesagt haben. Also diese Leute, die sozusagen so auf dieses Thema Schwangerschaftsabbruch mit so einer Radikalität gucken, sind sehr eng verflochten, sehr eng verwoben, personell mit Kontakten, teilweise deckungsgleich auch mit Leuten aus AfD-Kreisen und haben natürlich auch, also sagen, da gibt es so ein gesamtreaktionäres Gesellschaftsbild, wie es die AfD auch vertritt. Und insofern haben diese Kräfte durchaus auch Teile dieser Kräfte. Ja, das ist ja eine sehr heterogene Szene. Das würde ich jetzt nicht jedem CDU-Abgeordneten, der da dabei war, unterstellen. Aber haben auch ein Interesse daran, sozusagen diesen Kulturkampf auf einer viel größeren Ebene zu führen.
Ich meine, das Bild ist deswegen erschütternd, um das nochmal zusammenzufassen so ein bisschen, weil im Prinzip gibt es keinen Kulturkampf um dieses Thema. Den gibt es vielleicht in den USA, da ist das ein viel affektbehafteteres Thema. In Deutschland gibt es den im Grunde genommen eigentlich so nicht. Und trotzdem lässt sich die Union von Kampagnen treiben, desinformieren zum Teil und schlittert in eine im Grunde genommen überflüssige politische Krise.
Ja.
Wo man sich fragt, was machen die eigentlich, wenn es wirklich eine Mehrheit gibt? Ich meine, wie gesagt, ihr habt es ja erwähnt, das Bild ist jetzt sogar Bild-Zeitung kritisiert Spahn, die CSU kann nichts Schlimmes an Brosius Gersdorf finden. Also wir haben ein sehr meinungsmäßig, ein sehr vermischtes Bild hier. Ja, und nicht sozusagen Social Media getriggert, Mehrheit und da ist die blöde Regierung, die nichts versteht und dann fällt die Union um, was ja noch eine innere Rationalität hätte. Hier ist das Bild ja eigentlich ein anderes.
Ja, aber gleichzeitig ist es so, dass es jetzt quasi so zum zweiten Mal ist, ne, nach dieser Abstimmung mit der AfD zu Migrationsfragen im, wann war das? Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, im Januar, Ende Januar, ne? Ja. Ende Januar. Mhm. Dass sie eigentlich gezeigt hat, also dass sie die Mitte aufgegeben hat und gezeigt hat, wir machen irgendwie hier gemeinsame Sache mit den Rechten. Also sie, das war natürlich kein aktives gemeinsame Sache mit den Rechten machen, aber trotzdem, sie hat diese Koalition quasi vor ein Wahnsinnsproblem gestellt, hat die Solidarität mit der SPD aufgekündigt in dem Augenblick. Und das beinhaltet natürlich schon dieses, und das muss die SPD natürlich echt vorsichtig machen, diese Drohung, das kann immer wieder passieren. Also das ist das, was ich auch so erschreckend daran finde.
Aber ist es nicht so, habe ich das falsch wahrgenommen, ist es nicht so, dass da in diesem Fall, bei dieser Abstimmung, jetzt auch ein einigermaßen selbstkritisches Bewusstsein in der Führung der Union herrscht? Also ich glaube, Lindemann auch, und blicken doch kritisch auf diesen Move, den Merz damals gemacht hat, oder ist das nur Gerede?
Da bin ich nicht überzeugt davon, dass die das wirklich alle falsch finden.
Also, was man ja sehen kann, du hast es ja schon gesagt, Sabine, dass es keine Strategie gibt. Also die Union fährt da tatsächlich einen Schlingerkurs. Also man will Brandmauer gegen rechts sein. Man will sozusagen auch die AfD draußen halten. Gleichzeitig übernimmt man Teile des Wordings der AfD, Teile auch der Forderungen der AfD in der Hoffnung, so die Wählerin davon überzeugen, sie könnten doch lieber bei der Union, also zurückzukehren zur Union, beziehungsweise zu sagen, okay, wir wollen das Gleiche wie die AfD, aber wir sind demokratisch, kommt doch zu uns. Und so lässt sie sich quasi immer wieder wissentlich, würde ich sagen, und auch zum Teil mit Absicht in diese Kulturkämpfe treiben. Also es ist ja, also wir erleben das ja auch an anderer Stelle, also zum Beispiel die Äußerung von Julia Klöckner und die Weigerung, die Regenbogenfahne zum CSD zu hissen. Ja, also das quasi so als Zeichen, der Bundestag hat neutral zu sein, da hat eine Regenbogenflagge quasi nichts zu suchen am CSD. Oder jetzt auch in den Bundestagsbüros sollen die Abgeordneten ihre Flaggen irgendwie von der Wand nehmen mit Verweis auf den Flaggenerlass und so weiter. Also diese Kulturkampfanmutung, die kommt der Union gar nicht ungelegen, wenn sie davon profitieren kann. Sie hat es ja auch im Wahlkampf massiv gemacht.
Aber sie profitiert davon ja nicht. Das ist ja das große, der
große
Irrtum.
Aber sie glaubt davon zu profitieren.
Ja, aber das müsste sie jetzt wirklich langsamer kapieren.
Ja, aber das.
Also, weil, ich meine, wir haben das in diesem Podcast schon 100-mal rauf und runter diskutiert, aber alle Entwicklungen in anderen europäischen Ländern von konservativen oder christdemokratischen Parteien zeigen, dass wenn sie sich auf diesen Kulturkampf einlässt, das zu ihren Lasten ausgeht und zu
aber das ist, glaube ich, da sind in der Union nicht alle überzeugt. Also wir haben das ja im März im Wahlkampf, links ist vorbei. Wir machen jetzt Politik für Leute, die noch alle Tassen im Schrank haben und nicht für
aber das zeigen ja die Entwicklungen in anderen Ländern, das zeigt ja auch die Studienlage, ne? Also es gibt ja Untersuchungen am Thema Migration und so, dass das noch nie funktioniert hat irgendwie. Und ich würde dir widersprechen, Stefan, dass es keinen Kulturkampf gibt. Es gibt den, wie gesagt, glaube ich, es gibt keine Basis für diesen Kulturkampf, aber es gibt ja ganz eindeutig Kulturkämpfer. Und sozusagen ein Kulturkampf, der, von dem man das Gefühl hat, er würde ausgetragen, hat ja auch Wirkung. Und der Kollege Gareth Joswig hat das in der Wochentaz gerade sehr gut aufgeschrieben. Das ist ja absolut Strategie der AfD, das auch aufzubauen und aufzubauschen. Genau. Und zwar genau, um so eine Polarisierung zwischen Konservativ Union auf der einen Seite, SPD, Grüne Linke auf der anderen Seite aufzumachen.
Also Rechtsextremunion, kann man ja sagen. Also genau. Blau-Schwarz und Rot-Grün.
Genau, und das quasi, ne, das sozusagen immer weiter zu polarisieren. Und das geht leider gerade auf.
Ich würde Advocatus Diaboli das ein bisschen anders sehen, weil die Union hat wirklich ein Problem, sich abzugrenzen auf der einen Seite von so einem linksliberalen Mainstream, auf der anderen Seite von der AfD.
Ich sehe keinen linksliberalen Mainstream.
Es gibt in bestimmten Fragen, in gesellschaftspolitischen Fragen gibt es, glaube ich, noch immer einen linksliberalen Mainstream, das glaube ich schon.
An 218? Stimmt das, würde ich sagen.
Das stimmt bei eben, das meinte ich ja. Da gibt es einen Unterschied zum Beispiel bei Migration. Also wenn du den Leuten fragst, sind sie für einen harten Migrationskurs à la Dobrindt, dann kriegst du da eine Mehrheit. Wenn du fragst, sind sie für eine 218-Verschärfung, dann gibt es diese Mehrheit ja nicht. Und insofern, da gibt es schon einen Unterschied. Aber ich glaube, das ist nicht so ganz einfach. Also bisschen.
Sagt ja auch niemand, Mitleid, dass es einfach ist.
Ein bisschen Verständnis für die Union. Die Union versucht Folgendes. Und das nehmen wir es mal bei der Migration. Da sagt sie, wir passen uns nicht der AfD an, sondern Dobrindt mit diesem zutiefst zu kritisierenden Kurs, den er macht, Familiennachzug etc. pp., haben wir schon drüber gesprochen in anderen Podcasts. Die Unionsargumentation ist, wir kehren einfach dahin zurück, was unsere Positionen waren vor Merkel. Wir imitieren nicht die AfD, sondern sind unsere, wir machen unsere Politik. Und die Frage ist das strategisch, taktisch so falsch?
Na, ich würde mal unterscheiden zwischen Politik machen und Rhetorik. Bei der Rhetorik ist es ganz klar so, dass wenn man sich auf diesen populistischen Diskurs einlässt, was die gemacht haben über einen längeren Zeitraum jetzt, gerade beim Thema Migration, dann ist es falsch, würde ich sagen, weil das in das Narrativ der AfD einzahlt. Bei der Politik selbst, die ich natürlich auch inhaltlich total falsch finde und irgendwie menschenrechtlich eine Katastrophe und so weiter und so fort, glaube ich schon, dass es, wenn die jetzt wirklich die Zahlen runterkriegen, was sie zum Teil den Maßnahmen der Ampel zu verdanken haben oder so, dass das gut ist für die Union. Also man kann das, auch wenn ich das jetzt politisch falsch finde, aber als wenn man jetzt mal überlegt, bei wem zahlt das ein, ja, das wäre gut für die Union, das glaube ich schon. Aber sie müssen, erstens finde ich, müssen sie natürlich, ich meine mit den Zurückweisungen, Gerichtsurteile und so weiter, sollten sie dann doch berücksichtigen, wenn sie auf dem Boden des Rechtsstaats stehen.
Lass uns noch mal ein bisschen auf die SPD gucken. Die ist ja ein Mitspieler, wenn auch im Hintergrund, aber trotzdem eben ein Mitspieler. Wenn ich das richtig sehe, hat die SPD ja schon einen Kompromiss gemacht in dieser Auseinandersetzung um Borisius Gersdorf, dass sie nämlich gesagt hat, also die wäre eigentlich für den Vizevorsitz nominiert, das haben sie zurückgezogen, wegen dieser Polarisierung, das war schon vorher zu merken.
Sie sollte ja auch Präsidentin dann werden.
Sollte Präsidentin werden, genau, da haben sie gesagt, gut, dann eben nicht. Also sie haben schon einen Kompromiss gemacht, sind schon auf die Union zugegangen. Aber jetzt haben sie diese Forderung, die ja massiv kam, auch so von den konservativen Medien, dann machen wir das genauso wie bei Horst Dreyer. Das war 2008 oder 2009 schon mal ein ähnlicher Fall, allerdings längst nicht so eskaliert, wo es auch auf SPD-Ticket einen Vorschlag gab, dann Kritik aus verschiedenen Richtungen, auch von Linksliberalen, auch an dieser Menschenwürde von Seiten der Konservativen. Und die SPD hat ihn dann zurückgezogen. Und das war jetzt der Vorschlag oder der massiv vorgeschlagene Vorschlag der Union. Macht das doch jetzt genauso, zieht die Kandidatin zurück und alles ist wieder schick. Wie siehst du das, Anna? Kann die SPD das tun?
Ja, der Fall Horst Dreyer, übrigens der Doktorvater von Frau Borisius-Gersdorf, ist in dem Falle auch nicht vergleichbar, weil der Dreyer auch in der Frühphase kritisiert wurde, und zwar von links und von rechts, einerseits wegen der Position zum Folterverbot, andererseits wegen seiner Position zur Stammzellforschung, und man sich gar nicht in dieser Koalition auf ihn geeinigt hat, sondern die SPD hat dann in der Frühkoordination gesagt, okay, dann suchen wir nach einem anderen Kandidaten. Insofern nicht vergleichbar. Jetzt war es ja, hatten wir ja ausgeführt, schon ein gemeinsamer Vorschlag gewesen. Die SPD hat sich eigentlich bis zum Schluss auf die Union verlassen. Man hat das auch am Freitagmorgen gemerkt, wenn man dann so rumtelefoniert hat, dann hieß es immer, ach, wir sind optimistisch und schönes Wochenende, Frau Lehmann. Ja, sag ich, dann sehen die das gerade nicht kommen oder was ist da los? Und dann plötzlich ups, oh, jetzt. Also sie waren sozusagen bis zum Schluss davon ausgegangen, dass das mit der Union klappt, dass sie zu ihrer Zusage steht. Zumal die SPD in den letzten Wochen ja auch einiges schlucken musste, was viele SPD-Abgeordnete wiederum nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten. Zum Beispiel die Aussetzung des Familiennachzugs. Also da haben Abgeordnete im Bundestag geweint und haben zu Protokoll gegeben, ich kann das persönlich nicht mittragen, aber ich mache das jetzt mal aus Disziplin und Solidarität und ich stehe zum Koalitionsvertrag. Also in der SPD war man danach massiv enttäuscht. Also Matthias Mirsch, der Fraktionsvorsitzende, hat noch am gleichen Tag, nachdem das schief ging mit der Abstimmung, eine persönliche Erklärung rausgegeben, wo er von einer Schmutzkampagne gesprochen hat und sich ultimativ hinter Brosius Gersdorf gestellt hat. Die Fraktion hat jetzt ein Foto gepostet auf Instagram, das allerdings schon im Januar aufgenommen, egal, hat gesagt, wir stehen hundertprozentig hinter Frauke Brosius Gersdorf. Und selbst Leute wie Ulla Schmidt, die als Kronzeugen von der Union zitiert worden sind, sie hätte ja auch Vorbehalte gegen Frauke Brosius.
Also die frühere Gesundheitsministerin. Die frühere
Gesundheitsministerin, seit 21 nicht mehr im Bundestag vertreten, hat sich dagegen verwahrt, als Kronzeuge sozusagen benutzt zu werden. Also die SPD ist entschlossen und sagt, wir stehen hinter dieser Kandidatin und sieht die Union am Zug, jetzt aus diesem Schlamassel rauszufinden. Also die sehen gar keinen Grund, von ihr abzurücken. Und ich glaube, in dem Falle ist es auch richtig, weil wenn man tatsächlich, ihr habt das ja beschrieben, die Kampagne, die dahinter steht, wenn man diesen rechten Meinungsmachern sozusagen Recht gibt, also beziehungsweise wenn Frauke Brosius-Gersdorf zurückziehen würde, dann wäre das ein totaler Erfolg für diese Szene und für die, wo die Union ja eigentlich auch ideologisch die Brandmauer bilden will. Und das kann man eigentlich nicht zulassen, zumal, das muss man mal sagen, es ist ja bereits das zweite Mal, dass zugelassen wird, dass eine Frau, die irgendwie über oft SPD-Ticket lief, massiv verunglimpft wird und zwar zu Unrecht. Frauke Brosius-Gersdorf ist ein Beispiel, aber die Sonderermittlerin für den Maskenbericht, Margareta Suthoff, die wurde ja auch von der Union und Spahn persönlich als inkompetent und parteipolitisch motiviert und so angegangen, was am Ende so auch gar nicht stimmte.
Ich würde ganz kurz noch Ferda Attermann auch mit in den Raum werfen als Beispiel, die Antidiskriminierungsbeauftragte, Unabhängige des Bundes, gegen die auch so eine massive Kampagne aus rechten Medien und rechten Kreisen lief, was sie auch, die ist am Ende gewählt worden, aber fast die Wahl gekostet hätte.
Ich würde gerne trotzdem jetzt mal noch mal eine ketzerische Sache mit Blick auf die SPD sagen, und zwar zwei Sachen. Einmal, die hätten das auch kommen sehen können, glaube ich.
Denke
also, und die hätten sich darauf vorbereiten müssen. Die standen ja auch total blank da. Also ich meine, das würde ich alles viel stärker die Kritik an die Union geben. Aber die SPD würde ich da jetzt auch nicht vollständig von der Angel lassen. Also die sind da ja auch total reingelaufen offensichtlich, ohne sich vorher Gedanken zu machen, was hier eigentlich der Plan B. Das ist das eine. Und das andere, hätten die, also das ist aber eher eine Frage, wo ich so ein bisschen dran, selbst dran rumüberlege, hätten die nicht Spahn helfen müssen? Also wenn das, das ist ja jetzt irgendwie schon.
Aber wie?
Ja, das ist ein ganz, das ist das, ich weiß es ja auch nicht. Aber es läuft ja auch, ich finde eigentlich, dass du inhaltlich total recht hast, Anna, dieser Punkt, man darf da jetzt nicht nachgeben. Aber was heißt das, wenn die nicht nachgeben? Und wenn die Union keine Mehrheit zustande bringt?
Also sie haben ja quasi Spahn schon eine Brücke gebaut, indem sie gesagt haben, Anhörung. Ja? Also die Union soll doch Frauke Brosius-Gersdorf gerne mal in die Fraktion einladen. Und dann, Frauke Brosius-Gersdorf hat ja selber schon gesagt, sie stünde dafür zur Verfügung. Und dann setzt man sich mal mit ihr auseinander. Das war am Freitag in der Union auch so, wieso sollten wir das machen? Haben wir noch nie gemacht. Günter Spinner, der Kandidat der Union, also dann auch auf Ticket des Bundesverfassungsgerichts, war zum Beispiel in der Linksfraktion. Ich finde, wenn es massive Vorbehalte gibt, was ist da, was hilft denn anders als reden? Selbst wenn man sagt, das ist ja gar nicht üblich, dann macht man es eben. Und das wäre zum Beispiel ein Weg, wo man sagen könnte, also wenn sie dieses, also wenn es da ein Gespräch gibt über die Sommerpause oder so, dann könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht gibt es da für die Union doch noch einen Weg, da gesichtswahrend rauszukommen, vielleicht mit Verweis auf ihre wirtschaftsliberalen Positionen. Ah, jetzt haben wir gesehen, die agiert ja total in unserem Sinne. Also, wobei es beim Verfassungsrichtern, glaube ich, nicht darum geht, dass sie die eigene Meinung vertreten sollen. Ich glaube, das verkennt das Amt des Bundesverfassungsrichters.
Ja, absolut.
Also, wenn ich nur noch die wählen kann, die meiner Meinung sind, also was ist denn das dann also für ein Gericht? Ja, also das Gericht soll ja verschiedene Haltungen integrieren und gegen und Grundrechte, also als Verfassungsgüter gegeneinander
abwägen. Stimmt alles, aber trotzdem irgendwie, ich finde, wir müssen schon auch überlegen, was bedeutet das eigentlich, also wo kann diese Koalition da jetzt reinrennen? Ne? Also in so ein totales Patt und das Misstrauen ist ja offensichtlich auf beiden Seiten inzwischen sowieso schon so groß, dass ich mich frage, wie wollen die denn irgendwie jetzt noch 3,5 Jahre weiter regieren?
Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich bin ja nur in diesem Fall der Ansicht, die SPD ist ja an viel schuld, aber hier drin ist sie irgendwie nicht schuld.
Sag ich auch gar nicht.
Weil das war ein wirklich unforced error, sagt man im Tennis, von Spahn und von der Fraktion, von der Unionsfraktion. Und ich glaube auch, dass die Haltung der SPD an Brusius Gersdorf festzuhalten, dass es richtig ist. Und zwar nicht aus Starrsinn, sondern, ich meine, wenn Sie sie jetzt zurückziehen, dann bedeutet das im Grunde genommen, dass jemand mit der Position zu 218 eigentlich kaum noch nominierbar ist für das Bundesverfassungsgericht. Und sogar, wenn sie in einem Senat arbeitet, der gar nichts damit zu tun hat. Und das ist, schafft einen Präzedenzfall einer Politisierung, indirekten Politisierung des Bundesverfassungsgerichts, den wirklich im Grunde niemand wollen kann. Und deswegen würde ich sagen, also taktisch flexibel wäre es irgendwie so, wenn man so ein bisschen hinguckt, ja, dann zieht sie doch zurück, nehmt jemand anders mit einer ähnlichen Position und alles ist gut. Könnte man so sehen. Ich sehe es aber nicht so, weil du, glaube ich, damit einen Präzedenzfall schaffst und einen wesentlichen Teil von liberalen Juristen im Grunde genommen aus diesem, also im Grunde genommen sagst, die sind nicht fähig, im Bundesverfassungsgericht zu arbeiten. Und das ist wirklich ein Fehler.
Ich wollte das auch gar nicht, das war jetzt überhaupt nicht die Position, die ich hier vertreten wollte. Ich sehe das eigentlich wie ihr beiden. Also wie ihr das jetzt gerade gesagt, ja, Anna und Stefan, sondern es ist eigentlich die, ich frage mich halt, wie die da rauskommen können.
Ja.
Und was das bedeutet, wenn sie das nicht, wenn das nicht passiert.
Vielleicht noch mal formal, wie kann es denn jetzt weitergehen? Ja, das ist ja die Frage. Also das ist ja formal, ist es so, wenn jetzt der Bundesrat oder der Bundestag in dem Fall innerhalb von 2 Monaten den Richter nicht wählen, also keinen Wahlvorschlag machen kann, dann soll eigentlich der Wahlausschuss des Bundestags fordern, dass das Bundesverfassungsgericht selbst Vorschläge macht. Nun halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht, wie im Falle von Günter Spinner, Frau Gubrusius-Gersdorf selber nominiert, wäre aber zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber ginge, halte ich in dem Falle für nicht sehr wahrscheinlich. Was auch ginge ist, wenn es der Bundestag nicht schafft, die Richterin zu wählen, dann kann der Bundesrat, also die Länderkammer, nach 3 Monaten übernehmen. Mhm. Kann, aber muss nicht. Also das wäre sozusagen auch noch ein Ausweg, dass es dann über die Länder passiert. Was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass man sich jetzt, also dass man das Thema über den Sommer über sich versenden lässt, dass man im vertraulich Gespräche führt und dass man es dann möglichst gesichtswahrend versucht, im September über die Bühne zu bringen. Also ich kann da auch falsch liegen, also ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen von Frau Gubrusius-Gersdorf dann doch noch gewählt zu werden, eher gestiegen als gesunken, eben weil so klar ist, welche Agenda dahinter steht, dass sie jetzt zurückziehen soll und weil die Union selber so massiv in der Kritik ist und so massiv beschädigt ist. Aber man sollte ihr vielleicht jetzt auch die Zeit geben, da einen Ausweg zu finden und jetzt nicht, wie die Grünen das gefordert haben, in der nächsten Woche noch eine Sondersitzung des Bundestages einberufen, weil das dient der Sache, glaube ich, nicht. Und die SPD, den muss ich da ausdrücklich mal, ich kritisiere sie ja oft, aber dass sie sich jetzt auch im Vorfeld nicht massiv vor die Kandidatin gestellt hat, war, glaube ich, eher dienlich, weil wenn du in so einer aufgeheizten Atmosphäre bist und dann sozusagen nochmal parteipolitisch dich da positionierst, dann hilft das in der Regel nicht. Also ich finde, das ist gut, dass das jetzt mal im Nachhinein auseinandergedröselt wird. Vielleicht findet sich ja noch eine gesichtswahrende Lösung.
Ich finde aber, dass Sabine noch was ganz Richtiges, Wichtiges angesprochen hat, nämlich diese Frage, was heißt das in Zukunft für diese Koalition miteinander, aber auch für die Unionsfraktion in sich, ja, weil das ja so ein offensichtliches sozusagen Nicht-Folgen der Fraktions- und Parteispitze gegenüber war, was die offensichtlich gar nicht haben kommen sehen, sich gar nicht vorstellen konnten. Und diese Koalition und diese Fraktion haben ja noch ein paar Jahre vor sich, in denen irgendwie die Themen nicht unbedingt alle immer nur unkontrovers sein werden.
Und es geht nicht nur in Richtung Spahn, das geht auch in Richtung Merz. Das ist auch total wichtig, ja. Und das ist der Kanzler der Union, der gerade ein paar Monate im Amt ist. Also das ist schon irre.
Jetzt erinnern sich natürlich alle an seine Nichtwahl im ersten Wahlgang.
Ja, klar.
Im Mai, als ihm dann 18 Stimmen fehlten, wo eher unwahrscheinlich ist, dass die alle aus der SPD kamen.
Das ist richtig. Also es gibt schon eine Menge Pannen in so kurzer Zeit. Und ich glaube, dieser Gestus von Merz und Linnemann und Frei auch, also das ist ja eine sehr kleine Kerngruppe, die so da reingegangen sind in diese Regierung und gesagt haben, ja, das war Ampel, die können das alle nicht. Wir räumen hier mal auf, wir machen das jetzt mal, wir können das, ist so wie früher. Es ist eben nicht so wie früher. Es ist irgendwie komplizierter. Du hast AfD, du hast eine echt komplexe politische Situation mit einer schwindenden Mitte, die sich jetzt im Grunde genommen hier ohne Not in eine Situation von Handlungsunfähigkeit manövriert hat. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun mit diesem, ja, mit dieser Hybris dieser Führungsgruppe in der Union, die ja auch keine Regierungserfahrung haben. Ja, also es ist ja vielleicht kein Zufall,
dass Spahn schon, ne?
Ja, Spahn schon, aber der ist aus verschiedenen Gründen gerade angezählt. Ist vielleicht auch kein Zufall, dass Dobrindt relativ gutes Standing hat mit einer sehr kontroversen Politik, weil er im Grunde genommen so ein bisschen das Handwerk kann. Also da, also scheint mir auch so ein wirkliches Problem von politischer Strategie, Weitblick und so zu sein bei dieser Kerntruppe der Union.
Würde ich, sehe ich auch so. Mhm. Und es gibt noch so einen kleinen, ja, Fun Fact ist vielleicht der falsche Begriff, aber was da total irre ist, ist, dass sowohl Spahn als auch Merz Teil ihrer politischen Popularität dadurch erlangt haben, dass sie sich an Merkel abgearbeitet haben, mhm, mit dem Vorwurf, die ist nicht konservativ genug und die kann die Seele der Partei nicht lesen. Mhm. Und was machen die beiden Herren jetzt? Die kapieren nicht, wenn, mhm, so eine konservative, mhm, rechte Welle, ja, genau, auf sie zukommt. Das ist totaler Irrsinn.
Ja, das ist wirklich unprofessionell. Lass uns zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Ausblick wagen. Also ihr habt schon, Anna hat ja gerade schon skizziert, wie möglicherweise im positiven Fall so eine Lösung aussehen könnte. Rosis Gersdorf geht in die Fraktion, wirbt so ein bisschen für sich. Die Wogen werden geglättet. Im Herbst steht aber ja doch noch eine Menge an, glaube ich, an politischen Entscheidungen, also Sozialreform, Bürgergeld etc. Also wo es wirkliche Interessenskonflikte gibt, wo es wirkliche Probleme gibt, die zum Teil im Koalitionsvertrag geregelt sind. Aber wag doch noch mal so ein bisschen Ausblick, wie stabil ist Schwarz-Rot, auch wie lernfähig ist Schwarz-Rot in Bezug auf das Management von solchen Konflikten?
Ja, das war jetzt eine echte Krise und die ist überhaupt noch nicht ausgestanden. Also ich habe gesagt, das war jetzt eine Notlandung, aber es ist ja weiter eine Lösung offen. Und ich glaube, diese Koalition, das wurde schon oft gesagt, ist jetzt keine Liebesheirat, die basiert sozusagen, ist eine Vernunftkoalition, die basiert auf Geben und Nehmen. Also die eine Seite macht Zugeständnisse, dann wieder die andere Seite. Und ich würde sagen, man muss da... Dass man sich jetzt in der Mitte trifft, glaube ich nicht. Also es stehen noch harte Themen an. Du hast gesagt, Bürgergeldreform, dann die Reform der Sozialversicherungssysteme, wo es auch um Grundsatzfragen geht. Und da wird noch viel, viel Langmut von der SPD auch gefragt sein. Gerade beim Bürgergeld und bei der Reform der Sozialversicherungssysteme. Und ich glaube, auch deshalb kann man jetzt nicht erwarten, dass die SPD an dieser Stelle große Zugeständnisse macht. Also dieses Geben und Nehmen, ich glaube, ich sehe da jetzt eher die Union am Zug zu geben und nicht zu nehmen und zu fordern. Und da hat sich jetzt sehr, sehr viel aufgestaut. Also das merkt man. Also die sind so wundgescheuert nach 70 Tagen, wie es jetzt sind. Und die müssen sich ein bisschen mehr Resilienz zulegen, dass sie das auf der Strecke auch durchhalten. Also wenn das so weitergeht wie bisher, dann sehe ich sehr starke Vibes in Richtung Ampel. Also man muss echt an dieser Koalition arbeiten. Und vielleicht ist auch ganz gut, dass sie sich jetzt verabredet haben, sich in Meseberg zu treffen, also die Regierung sich mal trifft. Denn das hat ja bis jetzt auch gefehlt, dass diese Truppe, die ja ganz neu zusammengewürfelt ist, mal so eine Art Teamtreffen hat, um sich sozusagen, also was ja sozusagen so ein Motivationsseminar, wo man sich gegenseitig mal kennenlernt. Das gab es bis jetzt gar nicht. Vielleicht führt diese fehlende Kenntnis des anderen, des jeweils anderen auch dazu, dass so viele Missverständnisse gerade passieren.
Also Teambuilding, okay.
Ja, ein paar Teambuilding-Spiele, der Methodenkoffer gepackt. ich sehe das ähnlich wie Anna und Anna hat es ja auch skizziert. Ja, die SPD hat ja jetzt zuletzt wirklich sehr sozusagen, wir machen mit, weil und es geht gegen unsere Linie, aber die Koalition. Und ich finde, was auch nochmal interessant ist, seit dieses Wahlergebnis feststeht, haben wir ja darüber gesprochen, wie schwierig Zweidrittelmehrheiten jetzt sind, weil man die Linke dafür braucht, mit denen die Union nicht reden will. Jetzt ist diese Zweidrittelmehrheit gar nicht an der Linken, sondern sozusagen aus der Regierung rausgeplatzt. Und dann braucht man ja eigentlich sich über Weiteres nicht Gedanken machen, wenn das so weitergeht. Insofern sehe ich da wirklich auch, vielleicht muss die Union selber auch bei sich ein bisschen Teambuilding machen. Sonst würde ich Anna beipflichten, ja, ne? Der Ball liegt bei der Union.
Ja, sehe ich im Grunde auch so. Die Frage, wie lernfähig sind die, das muss ich erst noch zeigen. Ne? Also ich meine, das war jetzt so ein massiver Einschnitt und wie das ausgeht, ist aus meiner Sicht völlig offen. Ich meine, ich hoffe, dass ihr recht habt, dass die dann letztendlich durchkommt, aber sicher bin ich nicht. Und ich meine, Leider ist ja das Drohpotenzial der SPD relativ schlecht. Also irgendwie mit diesen niedrigen Umfragewerten und diesem angeschlagenen Lars Klingbeil an der Spitze. Also das ist ja jetzt auch nicht ein Powerpaket, was da auftritt.
Ja, wobei man ja sagen muss, also bei der FDP war es ja ähnlich. Die war noch niedriger und war noch angeschlagener und so weiter und hatte ja dann immer genügend, gerade weil sie so verwundbar war, genügend Drohpotenzial entwickelt, um die Sachen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Also die SPD, umso angeschlagener sie ist, umso gefährlicher ist sie, glaube ich, auch für diese Koalition.
Dann ist die FDP aus dem Bundestag geflogen.
Ja, aber ich glaube, man kann die FDP, das ist ja schon, gab es ja schon in den Kommentaren, man hat also versucht, die SPD in die Rolle der SPD in dieser Regierung mit der FDP zu vergleichen in der Ampel. Das ist, glaube ich, schräg. Weil das grundlegende Problem der FDP war doch, dass sie gar nicht wusste, ob sie regieren will. Und wenn die SPD überhaupt noch irgendwas weiß, dann, dass sie regieren will.
Na, du hast völlig recht. Außerdem ist es ja so, bei der Ampel war es so, da wollte die FDP nicht. Das war ganz klar. Ja. Und jetzt im jetzigen Konflikt ist es ja, da will ein Regierungspartner nicht und das ist nicht die SPD. Also da.
Und ich glaube, diese Rolle, die die SPD nach wie vor spielt, ist die klassische Rolle in diesen Koalitionen als Juniorpartner, nämlich im Maschinenraum der Regierung, da die Arbeit zu machen. Also da sehe ich keine großen Kratzer. Ja, vielen Dank euch für diese Runde. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chanset Ispina für die Redaktion. Fragen und Kritik könnt ihr uns gerne, wie immer, schicken an bundestalk@taz.de. Und wenn ihr Geld für uns über habt, ist das natürlich wie immer gerne gesehen. Macht's gut und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.